ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Natascha Freundl.
Es gibt im Iran keine organisierte Opposition. Dafür ist dieses Repressionssystem auch viel zu stark ausgebaut worden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und doch sehen wir ja unter anderem durch den Druck von der Straße, wie viel Protest und Protestpotenzial da ist. Wir haben Dutzende solcher Oppositionspersonen, Figuren, viele Frauen, aber auch Männer, die hier aktiv waren. Und es würde sich lohnen, den Blick mehr auf diese Leute im Land und ihren Freiheitskampf zu setzen. Und da passiert eine ganze Menge.
Ich denke, dass es jetzt darum geht, international vor allen Dingen die Diversität iranischer Stimmen und auch die Diversität iranischer demokratischer oppositioneller Stimmen im Land und in der Diaspora wahrzunehmen. Aber es ist natürlich vor allen Dingen an den IranerInnen zu entscheiden, wie sie ihre Prozesse gestalten wollen.
Wenn Menschen gegen ein totalitäres Regime auf die Straße gehen und wissen, dass das ihr Leben kosten kann, müssen sie sehr mutig sein. Das ist mein erster Gedanke angesichts der Widerstandsbewegung in Iran, die kurz vor dem Jahreswechsel begann und jetzt, 3 Wochen später, brutal niedergeschlagen wurde. Aber wer weiß das schon genau? Das iranische Regime hat die Kommunikation im Land extrem eingeschränkt. Ich möchte versuchen, die Situation in Iran besser zu verstehen. Und dafür habe ich heute 2 Iran-Expertinnen zu Gast. Die Politikwissenschaftlerin Azadeh Samirirat von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und die unabhängige politische Analystin Barbara Mittelhammer. Herzlich willkommen, freue mich sehr, dass Sie heute beim zweiten Gedanken dabei sind.
Vielen herzlichen Dank.
Hallo.
Wie viel Mut verlangt es, sein Leben für die Freiheit zu geben? Und woher nehmen die Menschen in Iran diesen Mut? Das möchte ich Sie gleich zu Beginn fragen. Frau Samirirat.
Es braucht einen ungeheuren Mut tatsächlich, weil jeder, der dort auf die Straßen geht, weiß, dass man sein Leben riskiert. Man weiß, dass man entweder auf den Straßen niedergeschossen werden kann oder verhaftet werden kann, dass einem Folter droht, dass einem Hinrichtung droht, dass Folgen für die Familie drohen. Und trotzdem haben wir immer wieder gesehen, gerade in den letzten auch 6, 7 Jahren, dass die Menschen bereit sind, mehrfach auf die Straße zu gehen. Und das ist tatsächlich ein Unterschied zu früheren Zeiten der Islamischen Republik, wo wir ungefähr alle 10 Jahre mal größere Massenproteste hatten. Jetzt sehen wir innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit, also in einem Abstand von jeweils vielleicht 2, 3 Jahren, landesweite Proteste. Das heißt, es sind im Grunde genommen teilweise dieselben Leute, die auf die Straße gehen, die all das schon mal riskiert haben und bereit sind, es dennoch zu riskieren. Und es zeigt eben doch auch das Ausmaß der Verzweiflung, aber auch ja, das Ausmaß des Mutes und der Energie, dieser ungeheuren Energie, die diese Leute mit sich bringen, weil sie sagen, es führt eben keinen Weg daran vorbei. Es gibt keine Alternative dazu. Wir müssen auf die Straße gehen, wenn wir etwas fundamental ändern wollen.
Also ich höre eine existenzielle Dringlichkeit raus. Sie sagen Verzweiflung, aber auch Energie, Ausweglosigkeit vielleicht auch. Was denken Sie dazu, Frau Mittelhammer?
Ich kann Frau Samirirat nur absolut zustimmen und es ist eben für uns überhaupt nicht in keinster Weise vorstellbar natürlich, wie viel Mut, Verzweiflung, aber eben auch Energie und Drang dahinter steht. Und wir sehen es ja bei den Protesten natürlich in unvergleichlicher Art und Weise, aber auch in den Akten zivilen Widerstands oder in diesen kleinen Widerstandsakten, die eigentlich tagtäglich auch zwischendurch passiert sind die letzten Jahre. Und daran sehen wir ja auch, worum es den Menschen teilweise geht, nämlich das Leben in Freiheit und ein in Anführungszeichen normales Leben in Freiheit zu führen, wenn dann Akte wie Tanzen und Singen auf der Straße beispielsweise, TikTok-Reels oder ähnliches, Akte dieses Widerstands werden, erkennt man ja auch, worum es geht und wofür gekämpft wird.
Ich möchte gern verstehen, wie die Lage im Moment aussieht. Frau Samirirat, das Regime spricht inzwischen selbst von 5.000 Toten aufgrund der jüngsten Proteste. Andere Zahlen gehen weit, weit höher. Was hören Sie aus Iran?
Also zunächst einmal, das, was unabhängig bislang bestätigt werden konnte, ist eine Zahl von mindestens 4.500. Und wir haben aber mehr als 9.000 Fälle, die gerade noch geprüft werden. Das heißt, die Zahl könnte noch deutlich, deutlich drüber liegen. Und da zeigt sich auch schon das Ausmaß der Gewalt, die weit über das liegt, was wir eigentlich aus früheren Protesten kannten. Zum Vergleich, während der Frau-Leben-Freiheit-Proteste 2022, 2023 sind hier in einem Zeitraum von etwas mehr als 6 Monaten 550, so mindestens 550 Menschen getötet worden. Jetzt sehen wir also Zahlen, die offenbar 10-fach so hoch sind, vielleicht sogar noch höher ausfallen werden. Und das in einem Zeitraum von wenigen Wochen. Und wenn man es genau nimmt, eigentlich sogar in einem Zeitraum von wenigen Tagen, seit das Internet landesweit quasi abgeschaltet worden ist. Das ist extrem. Das ist ein extremer Exzess, den wir selbst für Verhältnisse in der Islamischen Republik in dieser Form bislang noch nicht gesehen hatten.
Und die Proteste haben offenbar, Frau Mittelhammer, auch die breite Bevölkerung erreicht, beziehungsweise sie begann ja eigentlich, soweit ich es nachvollziehen kann, von den sogenannten Basaris in Teheran, aber nicht nur, die erstmal wegen der enorm gestiegenen Preise, der riesigen Inflation begonnen haben, zu streiken, zu protestieren. Im Unterschied zur Frau-Leben-Freiheit-Bewegung scheint mir, hier sind ganz verschiedene Ebenen der iranischen Gesellschaft jetzt bereit oder nicht mehr bereit, dieses Leben in Kauf zu nehmen.
In der Tat, Sie hatten die Basaris angesprochen und das ist insofern ein Schlüsselelement auf eine Art und Weise, weil das eben auch eine Teil einer eigentlichen, sag ich mal, Loyalitätsbasis oder auch noch tragenden Basis des Regimes war. Und der Aspekt, der da mit reinspielt, ist jenseits von politischen Freiheiten und politischem Dissens eben auch dieses Element der Regierung und dem Regime, im Prinzip die Regierungsfähigkeit zu einem Stück weit ja dann noch abzuerkennen. Also auch zu sagen, der massivste Währungsverfall innerhalb extrem kurzer Zeit war ja eben mit ein Auslöser für diese Basaris, auch sagen zu können, wir können überhaupt gar keine Preispolitik mehr festlegen, weil das Wirtschaftssystem, das Währungssystem als solches überhaupt nicht mehr funktioniert. Und darüber hat sich dann eben dieser Protest entsponnen, der eben angeknüpft hat an alles, was es bisher an Protestgeschichte im Land gibt, das eben ja auch in der Zwischenzeit so wahnsinnig umfangreich alle möglichen Sphären der Gesellschaft erreicht. Wir hatten bei Frau Leben Freiheit bei den Protesten schon eine sehr viel weitere und umfangreichere Mobilisierung auch über andere Gesellschaftsschichten gesehen, über verschiedene Generationen hinweg gesehen. Und in dem Kontext dieser Proteste war es jetzt nochmal sehr viel weitreichender und sehr viel mehr in der Tat.
Frau Samirirat, Iran hat ja eine lange Revolutionsgeschichte. Eigentlich ist ja auch das jetzige Regime mit einer friedlichen Revolution an die Macht gekommen, als der Schah aus dem Land gejagt wurde. Heute ist es eben auch weitestgehend ein friedlicher Aufstand. Welche Veränderungen oder auch Zusammenhänge gibt es innerhalb dieser Revolutionstradition?
Also es gibt tatsächlich eine längere Geschichte der Revolution, wenn man so will, auch die konstitutionelle Revolution beispielsweise zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Iran. Wir hatten auch sehr frühzeitig eine sehr starke Frauenbewegung in der Geschichte Irans. Wir hatten eine sehr starke Studierendenbewegung in der Geschichte Irans. Also man sieht, dass es sehr mobilisierungsfreudige, sehr widerstandsfreudige Teile in dieser Gesellschaft gibt, die immer wieder aktiv werden, die sich immer wieder vernetzen und die sozusagen mit dem Widerstand sich auch nicht zurückhalten. Und wir haben ja jetzt gerade in den letzten Jahren gesehen, dass diese Widerstandsprozesse und der Zeitraum, in dem sie stattfinden, also der Zeitraum zwischen unterschiedlichen Aufständen, immer geringer wird. Also man sieht hier quasi, dass die Taktung erhöht wird, dass der Druck immer höher wird und dass es eben diesem Staat nicht gelingt, diese Art von Protest, und wir haben ja darüber gesprochen, wie viel Potenzial für Protest in diesem Land ja besteht, niederzuschlagen und das auch langfristig niederzuschlagen. Und das ist eben eine der großen, wenn man so will, Kapazitäten, die diese Gesellschaft mit sich bringt, aus einer gewissen Revolutionstradition heraus, aus einer Widerstandstradition heraus, aus einer starken Mobilisierungstradition in sehr unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft heraus. Und das ist auch das, was ja ihre Protestfähigkeit, ihre Widerstandsfähigkeit ausmacht und deswegen auch eine Herausforderung ist, die diesem System langfristig auch nicht gewachsen sein wird, auch nicht gewachsen sein kann. Der Widerstand wird nicht nachlassen, auch nicht nach dieser sehr blutigen Niederschlagung dieser jetzigen Proteste.
Um nochmal tatsächlich auf die Reaktion des Regimes zu sprechen zu kommen. Wir haben Nachrichten, dass offenbar unmittelbar in die ersten Reihen der Protestierenden geschossen wurden, Kopfschüsse, Menschen, die Verwandte, Freunde verloren haben, müssen sogenanntes Kugelgeld zahlen von umgerechnet mehreren tausend Euro, damit man den Leichnam bekommt, den Menschen beerdigen kann. Es gibt auch Nachrichten darüber, dass man erstmal unterschreiben muss, diese Person sei an einem Herzinfarkt gestorben. Haben Sie damit gerechnet, dass die Islamische Republik so hart reagiert, Frau Mittelhammer?
Ich denke, mit dem Ausmaß, von dem wir sprechen, jetzt schon sprechen können und wahrscheinlich noch in Zukunft werden sprechen müssen, kann man nicht rechnen. Ich denke nicht, dass man damit rechnen kann, dass eine Regierung den Befehl erteilt, mit Maschinengewehr auf unbewaffnete friedliche Zivilisten in dieser Art und Weise zu schießen. Und das wissen wir, also das ist etwas zum Beispiel eben auch, dass aus Iran berichtet wird von glaubwürdigen Quellen, dass es eben durchaus diesen Befehl gab, auch zu töten. Also dass es jenseits jeglicher Einschränkungen darum ging, diese Proteste niederzuschlagen. Das Ganze reiht sich natürlich ein. Wir hatten auch die UN-Fact-Finding-Mission zu Iran, hatte ja auch schon im Kontext der Niederschlagung der Proteste von Frau Leben Freiheit Verbrechen gegen die Menschlichkeit attestiert. Iran hat im letzten Jahr den Rekord an Hinrichtungen weltweit aufgestellt mit einer Zahl von über 1500 Menschen, die sich verdoppelt hat zum Jahr davor. Also es geht natürlich um Ausmaße, die sich in ein Spektrum einreihen. Aber ich denke, wir sprechen gerade eben von eben über 10.000, wahrscheinlich 12.000 oder noch mehr, Augenzeugenberichten zufolge noch sehr viel mehr Menschen, die dort getötet wurden. Und über 26.314 ist die Zahl, die bestätigt wurde heute, Menschen, die verhaftet wurden, protestieren. Denen ja auch schon im Vorfeld gedroht wurde, dass gegen alle Protestierenden die Todesstrafe ergriffen wird, jenseits jeglicher juristischer Verfahren und Verurteilungen. Und all das sind Ausmaße, die dermaßen erschütternd sind und beispiellos, wie ja auch Azadeh Samiri-Rat schon gesagt hat. Ich denke, damit kann man menschlich nicht rechnen, auch wenn wir dieses Pattern, sage ich mal, dieses Muster auf eine Art und Weise kennen von diesem Regime.
Analysten sagen ja auch, dass sich in dieser Brutalität des Regimes eine gewisse Verzweiflung äußert. Also sozusagen, wir stehen mit dem Rücken an der Wand. Die Journalistin Nathalie Amirirat hat das so interpretiert und aufgrund dessen wird so brutal reagiert. Der Bundeskanzler Friedrich Merz wiederum hat gleich in die Richtung interpretiert, dass er sagte, wir sehen die letzten Tage und Wochen dieses Regimes. Frau Samiri-Rat, was sagen Sie dazu?
Also wir sehen in jedem Fall, dass es diesmal tatsächlich existenziell erschüttert ist. Und das hat mit einer eher ungewöhnlichen Gemengelage zu tun, die hier zusammentrifft in diesen Protesten. Wir haben ja jetzt schon viel darüber gesprochen, dass es nicht die ersten Proteste sind. Das sind auch nicht die ersten landesweiten und auch nicht die ersten landesweiten massiven Proteste. Wir erleben sie ja immer häufiger, gerade auch in den letzten Jahren. Aber wir haben darauf hingewiesen, nun auch ein Protestakteur mit drin, nämlich die Basaris, aus denen sich zwar nicht ausschließlich, aber doch zum Teil auch die Basis der Unterstützung für dieses System speist. Das ist auf jeden Fall schon einmal eine qualitative Verschiebung. Wir sehen auch, dass nun sehr unterschiedliche gesellschaftliche Schichten zusammengekommen sind, die auf dem aufbauen, was wir unter Frau Leben Freiheit schon gesehen haben, nämlich eine ethnienübergreifende, schichtübergreifende, religionsübergreifende Solidarität. Das heißt, die Protestkoalition, wenn man so will, gesellschaftlich, hat sich erweitert. Und gleichzeitig treffen die Proteste auf die Islamische Republik zu einer Zeit, wo sich eigentlich eine Krise an die andere reiht, innenpolitisch, wirtschaftspolitisch, gesellschaftspolitisch. Wir haben im letzten Jahr ja gesehen, dass wir eigentlich eine der größten Energiekrisen in der Geschichte der Islamischen Republik zu verzeichnen hatten, mit zum Teil regelmäßigen Stromausfällen, teils täglich über Stunden hinweg Strom entweder gedrosselt oder komplett ausgeschaltet werden musste aufgrund dieser Krise. Das heißt, und dieses Thema wurde ja auch schon angesprochen, hier geht es auch noch im Kern um die Funktionsfähigkeit über dieses Staates. Und dann sehen wir einen massiven außenpolitischen Druck, der enorm zugenommen hat, wo die Handlungsfähigkeit Irans außenpolitisch enorm zurückgegangen ist. Das hat mit der Schwächung von Verbündeten der Islamischen Republik in dieser sogenannten selbsterklärten Achse des Widerstandes zu tun, also Schwäche der Hamas, Schwäche der Hezbollah. Dann der Sturz von Assad in Syrien, also ein ganz wichtiger Partner der Islamischen Republik, der hier weggefallen ist. Dazu die kriegerischen Auseinandersetzungen mit Israel und den USA. Also eine Gemengelage, die sehr, sehr ungewöhnlich ist und eigentlich viel zu viele Krisen für eine Islamische Republik, die ja eigentlich Krisen gewohnt ist, aber selbst für diese Republik viel zu viele Krisen auf einmal produziert hat. Und dann aus dem Innen heraus, zum Teil aus der eigenen Basis heraus, so erschüttert zu werden, dass es in der Tat eine existenzielle Situation und da zeigt sich eben auch, wie dieses System aufgrund dieser existenziellen Lage auch bereit ist, tatsächlich massiv, exzessiv Gewalt anzuwenden, um sich irgendwie aus dieser Lage zu befreien.
Und zugleich ist dieses Regime auch in der Lage, einen totalen digitalen Blackout über ein Land mit 90 Millionen Einwohnern zu legen. Ich finde das, ohne dass ich die Interna kenne, wie dieses World Wide Web überhaupt funktioniert, erstaunlich und beachtlich. Frau Mittelheimer, beweist das letztendlich doch auch immer noch die Stärke dieses Regimes, dass das möglich ist, über Tage und Wochen so ein riesiges Land einfach aus dem internationalen Internetaustausch abzuschalten?
Das beweist vor allen Dingen, wie dieses Regime ja seit Jahrzehnten sich aufgebaut hat und designt hat, um für genau solche Situationen vorbereitet zu sein. Denn die Art und Weise, wie dieser Internet-Blackout jetzt möglich ist, ist unter anderem darüber entstanden, wie die Infrastruktur des Internets in Iran aufgebaut ist. Und dass es in Iran im Wesentlichen zwei Knotenpunkte gibt, sozusagen, die Iran mit dem World Wide Web, also mit dem Internet global verbinden können. In anderen Ländern und Kontexten wie Deutschland wäre das überhaupt nicht möglich, weil die Infrastruktur einfach vollkommen anders, sehr viel in die Breite hinein aufgestellt ist, um solche neuralgischen Punkte explizit zu vermeiden. Und jenseits dieser aufgebauten Infrastruktur gibt es ja eben auch ein seit Jahren, nahezu Jahrzehnten entwickeltes Netz, das dahinter steht. Und das ist eben auch ein ganz explizites Ziel des Regimes, auch alle Bereiche der Gesellschaft, eben auch das Internet, derart kontrollieren zu können. Und es fing an mit den Vorstellungen von sogenannten Halal-Internet. Heute heißt das NIN, National Information Network. Und bezieht sich darauf, ein paralleles Netzwerk aufzubauen, das in Iran funktioniert, damit innerhalb des Landes diese Services wie Handelsmöglichkeiten, aber auch soziale Medien, solche Dinge, die hier auch ja ganz normal sind, also solche Dinge wie Transportmöglichkeiten, Essenslieferungen, also all diese Dinge innerhalb des iranischen nationalen Netzwerkes abzubilden. Und das ist eben seit Jahren entwickelt worden, daraufhin wurde hingearbeitet. Und das ist ein Mechanismus, das ist ja jetzt auch Teil der Strategie, zu sagen, dieses Netzwerk, das internationale Netzwerk, das Internet wurde abgeschaltet und es wurde ja auch schon angekündigt, dass eigentlich jetzt umgeschaltet werden soll auf das nationale Netzwerk. Der Zugang wird sozusagen privilegiert erteilt zum globalen Netz.
Und das ist auch schon geschehen. Das Intranet des Iran, kann man so sagen, das läuft wieder, aber das weltweite Internet eben nicht, Frau Samiri-Rath, richtig?
Also in Teilen sind Dienste wieder verfügbar, aber tatsächlich ist es ja wirklich bemerkenswert, dass wir dieses Mal nicht nur einen Internet-Shutdown gesehen haben, wie wir ihn ja schon in früheren Protesten, beispielsweise auch schon 2019 gesehen haben, sondern diesmal wurde auch zeitgleich das nationale Netz abgeschaltet. Im Grunde genommen muss man sagen, der gesamte Staat wurde faktisch abgeschaltet über mehrere Tage hinweg. Das heißt, es hat ihnen nicht gereicht, die Beziehung zur Außenwelt zu kappen. Zeitgleich wurden ja zum Beispiel auch Mobilfunkverbindungen, Festnetzverbindungen unterbunden, sondern auch innerhalb Irans wurde jegliche Kommunikation unterminiert. Und das ist enorm, das ist extrem, das ist viel weitreichender, als wir das in früheren Protestsituationen erlebt haben und zeigt eben einmal mehr, wie existenziell im Grunde genommen dieses System diese Proteste tatsächlich aufgenommen und wahrgenommen hat und wie ernsthaft sie dieses System von innen heraus auch erschüttert haben.
Ich möchte dieses System gerne ein bisschen besser verstehen. Also wir wissen, dass der sogenannte oberste Revolutionsführer, der oberste religiöse Führer Ali Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Republik ist, 86 Jahre inzwischen und unterstützt wird vor allem von den Revolutionsgarden. Es gibt auch einen gewählten Präsidenten, es gibt auch ein Parlament, das aber offenbar sehr eingeschränkte politische Möglichkeiten hat. Wer regiert, wer beherrscht das Land eigentlich? Sind es die Revolutionsgarden, die ja auch in der Wirtschaft sehr eng vernetzt sind? Und welche Rolle spielen die Basij-Milizen, die offenbar bei der Niederschlagung der Proteste besonders brutal vorgegangen sind.
Vielleicht als erster Stelle kurz den Punkt dazu, dass es verschiedene konstitutionelle Elemente gibt in diesem Staat. In der Tat, wie Sie gesagt hatten, es gibt theoretisch mehrere Elemente und nicht nur den obersten Revolutionsführer. In der Tat haben wir aber über die letzten Jahre eine wahnsinnige einerseits Machtkonsolidierung gesehen und wir haben auch eine Konzentration der Macht in den Händen von Hardlinern gesehen auf allen Ebenen innerhalb des Regimes. Das heißt, Macht wird im Endeffekt verteilt nach Loyalität, nicht unbedingt nach Kompetenz und dadurch hat sich eben diese Konzentration und diese Monopolisierung sehr viel stärker aufgebaut. Wir haben eben auch in den letzten Jahren nach den Protestwellen der letzten Jahre 2022, aber eben auch schon 2019 eine sehr viel stärkere Fokussierung auch auf eine Ideologisierung dieser Eliten gesehen und gleichzeitig gibt es eben über die IRGC eine wahnsinnig starke Militarisierung des Ganzen. Und das Ganze ist dann zusätzlich verknüpft darüber, dass sowohl darüber, wie das Regime funktioniert, als auch darüber, wie das internationale System darauf reagiert hat, damit meine ich eben beispielsweise auch Sanktionsregime und diese Faktoren, die dazu aufgebaut wurden, eine Verknüpfung zwischen militarisierter Elite und wirtschaftlicher Elite. Und darüber bauen sich dann natürlich auch wieder Loyalitäten innerhalb des Landes auf. Also es ist dieses Geflecht und gleichzeitig doch eine extrem starke Machtkonzentration. Deswegen ist ja auch die Frage der Nachfolge sozusagen des obersten Führers eine derart wesentliche und sicherlich auch eine Art der Faktoren, die sich mit dem Überlebenskampf des Regimes gerade eben in der Niederschlagung dieser Proteste verschränken.
Müssen wir uns das so ähnlich vorstellen, Frau Semirirat, wie zum Beispiel das Regime in Russland oder in Belarus, wo ich mich ein bisschen besser auskenne? Also wo wir einen Mann an der Spitze haben, der dann jeweils ein System, ein pyramidenartiges System von Oligarchen, Polizeikräften entwickelt hat, Geheimdienst natürlich auch, die ihm zuarbeiten und die natürlich auch von der Mitarbeit innerhalb dieses Systems stark profitieren und davon gewissermaßen wirtschaftlich auch abhängig sind.
Ich glaube, es gibt hier einige doch sehr essentielle Unterschiede. Zunächst einmal, die Islamische Republik ist, wie der Name ja auch schon andeutet, zumindest theokratisch gerahmt. Also wir haben eine religiöse Elite, die hier machtpolitisch agiert, die also herrschaftspolitisch Macht konzentriert in ihren eigenen Händen hält. Das unterscheidet diesen Staat schon mal enorm von anderen autoritären Systemen, die nicht auf religiöser Basis ruhen. Das andere ist, wir haben auch nicht diese klassisch oligarchischen Systeme, wo also bestimmte Privatiers durch wirtschaftlichen Reichtum auch Macht akkumulieren, sondern sie haben in der Islamischen Republik eine noch pervertiertere Form, wenn man so will. Sie haben ja staatliche oder quasi staatliche Akteure, die sich wirtschaftlich in dieser Form bereichert haben, nämlich in Form der Revolutionsgarden, die ja jetzt nicht Privatunternehmen sind, sondern eigentlich eine quasi staatliche Institution, aber innerhalb der Wirtschaftssphäre massiv Reichtum angehäuft haben, die in enormer Art und Weise auch von den Sanktionen profitiert haben, indem sie zum Beispiel den irregulären Ölverkehr, Energieverkehr tatsächlich kontrollieren, also das grenzüberschreitende Handeln und damit auch erhebliche Einkommensquellen haben und die auch von einem enormen Ausmaß an Korruption und Klientelismus profitieren. Das heißt, wir haben zwar ähnliche Strukturen, so wie wir sie in anderen autokratischen Systemen sehen, aber doch mit einer sehr spezifischen Ausprägung, was den religiösen Charakter, was den Wirtschaftscharakter quasi staatlicher Akteure anbelangt und auch in anderen Bereichen. Was, glaube ich, wichtig hier ist, ist, ja, es gibt einen Mann an der Spitze des Staates, wie in vielen autokratischen Systemen. Und in dieser Spitze, in Form dieses sogenannten Revolutionsführers Khamenei, ist auch herrschaftspolitisch Macht essentiell konzentriert. Er ist die Letztentscheidungsinstanz in diesem Staat in allen wesentlichen außen-, innen- und gesellschaftspolitischen Fragen. Aber es gibt auch andere Machtzentren. Wir haben unter anderem die Revolutionsgarden erwähnt. Es gibt auch Institutionen wie den sogenannten Wächterrat, aber auch andere kleinere Gruppierungen, in denen Macht konzentriert ist und die einwirken auf außenpolitische und innenpolitische Entscheidungsprozesse. Das heißt, es ist, wie es nun mal oft ist, eben kein klassischer Ein-Mann-Staat, sondern es gibt andere Prozesse, andere Akteure, die hier mit reinspielen. Und deshalb würde es eben auch nicht reichen, einfach an der Spitze Khamenei rauszunehmen, zum Beispiel durch einen gezielten US-amerikanischen Militärschlag. Denn sie würden immer noch die klerikale Elite dort haben. Und selbst wenn sie die wegnehmen, hätten sie immer noch darunterliegend diesen sogenannten Deep State, diesen sicherheitspolitischen Apparat, der Teil des Staates, der noch sehr funktionsfähig ist, das Repressionssystem, das noch sehr weit intakt ist. Und dieses System müssten sie auch zersetzen, um tatsächlich überhaupt in eine Situation zu kommen, wo die Bedingungen dafür da sind, tatsächlich demokratische Transition voranzubringen. Das heißt, man sieht, das ist ein Staat, der nicht nur einmal gestützt werden muss, sondern eventuell zweimal und wo sehr viel mehr quasi an Widerstandswellen und Unterstützung notwendig sind, um hier fundamental etwas verändern zu können.
Ich möchte noch mal nach den Basij-Milizen fragen, die ja, wie ich schon sagte, ja, junge oder nicht mehr so junge Männer, oft auch auf Motorrädern, eben Protestgruppen brutal angreifen und niederschlagen oder in die Menge schießen. Was sind das für Leute? Wie viele sind das auch, Frau Mittelhammer?
Da sehen wir vor allen Dingen eben auch diese Verknüpfung des Regimes, dass es eben möglich macht, in die Gesellschaft hinein diese Repression zu bewirken sozusagen. Also das heißt, dass darüber sowohl über eine ideologische Komponente, also über das, was sozusagen diese theologische Komponente ist, die aber eben ja auf eine ideologische Art pervertiert und missbraucht wird und dann darüber mobilisiert werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite ergibt sich natürlich auch in einem extremst repressiven Staat die Möglichkeit, darüber bestimmte soziale Privilegien zu ermöglichen. Und das Zusammenspiel dieser beiden Komponenten treibt natürlich Menschen, dann eben auch absurderweise junge Menschen, eben in diese Art und Weise der ja paramilitärischen Unterstützung und quasi ja Trägerschaft des Regimes.
Frau Samirirat, ich habe von Ihnen gelernt tatsächlich, Sie waren ja schon einige Male im zweiten Gedanken zu Gast, dass man nicht Mullah-Regime sagen soll. Und das tun die Medien, öffentlich-rechtlich, aber auch privat, rauf und runter. Gerade jetzt konnte man das wieder überall hören und lesen. Warum ist es falsch, vom Mullah-Regime zu sprechen?
Also von falsch kann man nicht reden und ob jemand etwas benutzen soll oder nicht, das habe ich sicherlich nicht zu bestimmen. Ich habe nur sozusagen zu bedenken gegeben und sehe es auch nach wie vor so, dass der Begriff zum einen etwas irreführend ist, weil er dieses System eben auf eine klerikale Elite beschränkt. Und wir sehen ja gerade auch wieder ganz vehement, wie wesentlich vor allen Dingen die darunterliegende Staatsschicht ist, nämlich in Form des Sicherheitsapparates, der hier ganz erheblich Macht aufgebaut hat. Das ist der eine Grund, dass ich glaube, dass es inhaltlich ein etwas verzerrender Begriff ist. Der andere Grund, warum ich und sehr viele Iran-Analystinnen jedenfalls diesen Begriff nicht verwenden, ist schlicht, weil es eher ein Boulevardbegriff ist, ein Begriff, der vielen von uns in diesem Zusammenhang eher unseriös erscheint und auch gewisse Klischees sozusagen bedient und wir deshalb dazu neigen, ihm auf solche Begriffe zu verzichten, aber jeder möge sprechen, wie er oder sie sprechen möchte.
Ich möchte jetzt gern über die Rolle der Diaspora und insbesondere der Familie des letzten Schahs des Iran sprechen. Es gab ja Nachrichten, dass bei den Protesten immer mehr der Ruf Javid Schah, lang lebe der Schah, zu hören war. Welchen Einfluss hat die Familie des ehemaligen Schahs, vor allem natürlich der sogenannte Kronprinz Reza Pahlavi? Frau Mittelhammer.
Da denke ich, müssten wir dringend unterscheiden zwischen zwei Ebenen, die ich gerne für die Nuance mit einbringen möchte. Nämlich einerseits die Komponente politischen Rückhalts und generell Loyalität zum Schah als politische Figur, durchaus auch in der Rolle des Monarchen und durchaus auch in einer Sehnsucht nach diesem monarchischen System. Und da können wir und konnten wir eigentlich über die vergangenen Jahre sehen, dass der Rückhalt für Reza Pahlavi innerhalb der iranischen Bevölkerung im Land wirklich eigentlich unter 10%igen Bereich geblieben ist. Die andere Komponente ist der Faktor der Suche nach Figuren, die möglicherweise für einen politischen Transitionsprozess in der Lage sind, Koalitionen mit zu gestalten, Menschen zusammenzubringen. Und da gab es in den letzten Tagen und auch während der Proteste, die wir gesehen haben, im Land in der Tat mehr Forderungen oder mehr Nennungen und mehr Bezug auf ihn als jemals zuvor. weil er da als eine Person gesehen wird, die da potenziell sein könnte. Nicht zuletzt auch deswegen, weil er international eine gewisse Art von Aufmerksamkeit und Förderung erhält. Und ich denke, da setzt nochmal ein wichtiger Faktor an, dass es jetzt natürlich darum geht, international vor allen Dingen die Diversität iranischer Stimmen und auch die Diversität iranischer demokratischer oppositioneller Stimmen im Land und in der Diaspora wahrzunehmen. Und die gibt es ja durchaus in der Breite tatsächlich auch. Und auch auf eine, wir hatten die Sendung ja begonnen mit der Frage nach Mut und durchaus auch in der Breite im Land von Menschen, die sich jetzt verbalisieren. Es gab am 16. Januar eben auch das Statement von einer Koalition von Oppositionellen im Land, die mit Namen unterschrieben haben und eine demokratische Transition eingefordert haben. Das Ganze wurde unterstützt von über 200 Organisationen und AkteurInnen im Land, die das Ganze auch namentlich unterschrieben haben. Und wir hatten ja auch gehört, was für Repressalien diese Menschen potenziell oder nicht nur potenziell, sondern sehr sicherlich fürchten müssen. Und insofern ist, glaube ich, eine Verantwortung darin, all diese Stimmen nuanciert wahrzunehmen. Aber es ist natürlich vor allen Dingen an den IranerInnen zu entscheiden, wie sie ihre Prozesse gestalten wollen. Und deswegen das quasi als Beobachtung von der Seitenlinie sozusagen.
Die Islamwissenschaftlerin Katajon Amirpour hat geschrieben, dass dieser Ruf nach dem Schah eher etwas sei wie die ultimative Provokation des Regimes der Islamischen Republik Iran. Und Reza Pahlavi, der sogenannte Kronprinz, der älteste Sohn des ehemaligen Schahs, lebt ja seit 1979, wenn ich nicht irre, in den USA, aber seither nie mehr in Iran. Jetzt hat Frau Mittelhammer davon gesprochen, dass es innerhalb der iranischen Opposition doch Versuche gibt, auch sich zu verbünden. Denn ich habe sehr viel darüber gelesen, dass die Opposition noch keine praktischen politischen Handlungsmöglichkeiten entwickelt, um entweder Reformen im bestehenden System einzuleiten oder das Regime zu stürzen. Wie schätzen Sie das ein, Frau Samirirat?
Also erstmal muss man festhalten, dass wir ja auch schon während der Frau Leben Freiheit Proteste sehr viele unterschiedliche oppositionelle Stimmen gerade auch in der Diaspora gehört haben. Also das war ja auch so ein bisschen eine Geburtsstunde einer größeren internationalen Aufmerksamkeit für verschiedene Diaspora-Figuren. Das war vorher in früheren Protestphasen nicht der Fall. Und da gab es durchaus den Versuch, unterschiedliche Oppositionsgruppierungen, eine Art breite Koalition auf die Beine zu stellen, die eben auch eine Programmatik entwickeln wollte, vielleicht sogar so etwas wie einen gemeinsamen Verfassungsentwurf, eine gemeinsame Vision dafür, wie ein, nennen wir es mal Post-Khamenei-Iran aussehen könnte, also ein Iran auch nach dem Sturz einer Islamischen Republik. Und diese Koalitionsinitiative hat nicht lange angehalten, die ist relativ schnell auseinandergefallen. Und da sieht man eben auch eine der großen Probleme und Herausforderungen, zumindest der Diaspora-Opposition, sich zu verbünden, gemeinsam das Ziel, was man ja teilt, nämlich den Umsturz dieses Systems und eine demokratische Transition, voranzubringen. Und hier ist es bislang noch nicht gelungen, Personen auszumachen, die tatsächlich eine integrative Funktion ausüben könnten. Reza Pahlavi hat sich bislang nicht als integrative Führungsfigur in der Diaspora herauskristallisiert. Mhm. Er könnte zu einer solchen Figur möglicherweise in Zukunft werden. Bislang sieht es nicht danach aus. Und auch andere Personen konnten wir bislang nicht sehen, die also in der Lage wären, unterschiedliche Gruppierungen, unterschiedliche auch politische Ansätze in das gemeinsame Ziel eines Umsturzes quasi zu bündeln. Das ist eine der Herausforderungen der Diaspora. Aber ich glaube, und das scheint mir tatsächlich wichtig, bei allem Verständnis dafür, dass man eben auch auf die Diaspora schauen muss, gibt es doch eine gewisse Tendenz zu übersehen, was in Iran selbst an Opposition vorherrscht, was in Iran selbst für Ideen entwickelt werden unter absolut widrigen Bedingungen. Es gibt in Iran keine organisierte Opposition, dafür ist dieses Repressionssystem auch viel zu stark ausgebaut worden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Sie können da nicht einfach eine Partei gründen und nun anfangen, eine Programmatik zu entwickeln, Führungspersonen zu benennen und dann systematisch gegen quasi die Säulen dieses Systems vorzugehen. Diese Möglichkeit besteht nicht. Und doch sehen wir ja unter anderem durch den Druck von der Straße, wie viel Protest und Protestpotenzial da ist. Und wir haben vor allen Dingen seit den Frau-Leben-Freiheit-Protesten gesehen, dass sich viele kleine Zellen und Gruppen gebildet haben, an den Universitäten, teilweise sogar an den Schulen. Wir sehen ja mittlerweile sehr, sehr viel jüngere sogar noch Personen auf die Straßen gehen. Wir haben andere Zellen gesehen im Arbeitskontext, in ganz anderen verschiedenen Bereichen, Leute, die Manifeste erstellt haben, Ideen entwickelt haben, die zum Beispiel auch teilweise darüber nachgedacht haben, wie kann man Amnestie zum Beispiel in Aussicht stellen für Teile des Sicherheitsapparates, die bereit sein könnten, Waffen niederzulegen und sich an die Seite der Protestierenden zu stellen. Es gibt Gruppierungen, die darüber nachgedacht haben, gut, wie könnte eigentlich eine neue, ja, postislamische Gesellschaft aussehen auf iranischem Boden? Was wollen wir eigentlich für eine Gesellschaft haben? Mit welchen Mitteln müssen wir da hinkommen? Brauchen wir zum Beispiel einen Generalstreik? Ist das etwas, für das wir uns einsetzen müssen? Sie haben andere Stimmen, teilweise aus den Gefängnissen heraus. Und das kann man gar nicht stark genug betonen. Die Gefängnisse in Iran sind ein ganz wesentlicher Ort des Widerstandes, ein ganz wichtiger Ort, wo sich die prominentesten, unter anderem prominentesten Oppositionsstimmen auch finden. Und auch hier gab es Ideen und Aufrufe, wir brauchen ein nationales Referendum, wir brauchen eine Abstimmung darüber, was wir eigentlich für ein System haben wollen, wie wir dorthin gelangen wollen, was für eine Vision wir für diesen Staat bilden wollen. Da gibt es eben auch Stimmen wie die Friedensnobelpreisträgerin Nargis Mohammadi, wie die Menschenrechtsverteidigerin Nasrin Sotoudeh. Es gibt ganz bekannte Aktivistinnen, die über Arbeiterrechte berichten, die dafür schwerste Folter ausgehalten haben, die immer wieder verhaftet worden sind. Wir haben Dutzende solcher Oppositionspersonen, Figuren, viele Frauen, aber auch Männer, die hier aktiv waren. Und es würde sich lohnen, den Blick mehr auf diese Leute im Land und ihren Freiheitskampf zu setzen, statt jetzt schon, und ob man will oder nicht, tut man das, indem man eine enorme Aufmerksamkeit auf Personen im Ausland legt, dadurch in dieses sehr, sehr sensible Gefüge der Diaspora-Opposition einzugreifen, indem wir viel zu viel über einzelne Personen dort im Ausland sprechen und viel zu wenig eigentlich über das, was im Land selbst aus den Gefängnissen heraus passiert. Und da passiert eine ganze Menge.
Mhm. Dennoch muss man ja auch bedenken, dass es nicht nur ein riesiges Land ist, sondern ganz verschiedene kulturelle, ethnische Gruppen unter dem Dach der Islamischen Republik Iran vereint. Und ich frage mich, weil auch das jetzt immer wieder genannt wurde, wie Sie das einschätzen, wie berechtigt die Sorgen sind vor einem Bürgerkrieg in Iran, wie etwa in Syrien oder in Libyen, Frau Mittelhammer?
Ich denke, an der Stelle ist wahnsinnig relevant, also sind die verschiedenen Faktoren, die zusammenspielen, wahnsinnig relevant. In der Tat ist es so, dass es in Iran sehr viele verschiedene ethnische Gruppierungen gibt, die für sich darauf hinweisen, dass sie in Summe eben überhaupt keine Minderheit sind, sondern eben einfach deswegen zahlenmäßig als solches sehr, sehr stark repräsentiert in Summe sind. Und natürlich fällt das zusammen mit vielen anderen Faktoren, eben gerade wenn wir uns irgendwie anschauen, was Bestrebungen oder auch Kämpfe und Repressalien, aber auch gegen kurdische Gruppierungen in Iran und in anderen Kontexten sind. Und auf der Ebene ist das ja auch etwas, das das Regime selber immer mit einem Narrativ der Versicherheitlichung belegt hat. Und insofern die Provinzen und die Regionen, die überwiegend ethnische Minderheiten repräsentieren, dazu gehört beispielsweise auch Balutschistan, aber eben auch andere Regionen, die beispielsweise arabische Minderheiten oder auch turkmenische Minderheiten repräsentieren, besonders stark von der Repression und Gewalt des Regimes dann eben betroffen sind, weil das auch wahrgenommen wird, eben ja als eine existenzielle sicherheitspolitische Bedrohung für das Regime von innen heraus. Dann gibt es gleichzeitig natürlich auch die Faktoren, welche anderen regionalen Akteure, welche Gruppierungen unterstützen und auch militärisch stärken. Aktuell und gerade in der aktuellen Situation mit der Internetverbindung und Kommunikationssperre ist es wahnsinnig schwer, das alles zu verifizieren. Es gibt aber sowohl quasi im Nordirak gab es nachweisliche Dinge, die passiert sind, aber eben auch in anderen Kontexten. Das ist eine der Fragen, wie das Ganze passiert. Und ich möchte gerne noch die Komponente dazu bringen, dass es eben deswegen auch so wahnsinnig wichtig ist, diese Marginalisierung eben auch gerade ethnischer Minderheiten in dem internationalen Kontext nicht in Anführungszeichen fortzusetzen. Also es geht darum, sowohl in einer programmatischen Arbeit, aber auch im politischen Denken über politische Szenarien, jetzt die Perspektive marginalisierter Gruppen eben für Transitionsprozesse aufzusetzen, durchzudenken und da eben auch in einer Zusammenarbeit und in einer Abstimmung mit diesen Gruppen und in der Kommunikation mit diesen Gruppen, sofern möglich, eben auch ein Szenariendenken aus einer europäischen und auch einer deutschen außenpolitischen Perspektive zu betreiben, um zu vermeiden, dass die internationale Reaktion genau diese Konfliktlinien, sag ich mal, verstärkt und dass wir genau uns darauf eben auf eine Art und Weise vorbereiten, um diese Faktoren mitgestalten zu können und um die Handlungsfähigkeit der Akteurinnen in einem möglichst demokratischen, politischen, friedlichen Prozess zu erweitern, um solche Szenarien zu vermeiden.
Wie übergreifend Wie stark verbunden ist die Oppositionsbewegung in Iran über die verschiedenen ethnischen Gruppen, die Frau Mittelhammer gerade angesprochen hat? Und wie sehr wird die Verschiedenheit, aber auch das republikanische Denken, das nationale Denken über diese Verschiedenheit der Gruppen hinweg mitgedacht innerhalb der Oppositionsbewegung, Frau Samirirat?
Also erstmal muss man festhalten, dass wir Oppositionsbewegung sehr abstrakt nur verwenden können. Es gibt ja keine koordinierte, organisierte Opposition, wo man also festhalten könnte, dass zum Beispiel verschiedene ethnische Gruppen dort gleichermaßen repräsentiert werden, dass es klar zu bestimmende Führungspersonen gebe, dass es ein klares Programm gebe, irgendwelche abgestimmten Koordinationsbemühungen. Das gibt es nicht, sondern wir sehen sehr unterschiedliche, versucht es vorhin so ein bisschen anzudeuten, quasi fleckenteppichartige Bemühungen, Bestrebungen unterschiedlicher Zellen und Gruppen, Dinge auch programmatisch voranzubringen. Und wir sehen darüber hinaus flächendeckend in nahezu allen Provinzen Bestrebungen, tatsächlich über Protest und Widerstand grundsätzlich ihre Ablehnung zu diesem System zum Ausdruck zu bringen. Was wir erlebt haben während der Frau Leben Freiheit Proteste, war eine qualitative Verschiebung, was die ethnienübergreifende Solidarität anbelangt. Wir haben in der Tat in der Vergangenheit häufig gesehen, dass Proteste sehr disparat waren, dass auch gerade die Belange ethnischer Minderheiten in Iran oftmals nicht unbedingt gesamtgesellschaftlich in ihrer Tragweite tatsächlich anerkannt worden sind. Und man darf hier nicht vergessen, dass gerade ethnische Minderheiten wie Balutschis, wie Kurdinnen und Kurden disproportional von der Gewalt dieses Staates betroffen sind. Sie sind betroffen von erheblicher Diskriminierung, von erheblicher Gewaltanwendung. Sie sind viel häufiger betroffen, wenn es um Hinrichtungen geht, also sind disproportional tatsächlich unter den Hinrichtungsopfern vertreten. Und hier fehlte eigentlich über lange Zeit hinweg das, was man vielleicht größere Solidarität nennen könnte. Und wir haben aber erstmals während der Frau Leben Freiheit Proteste Ansätze für diese ethnienübergreifende Solidarität gesehen. Das war ein enormer Fortschritt, wenn man so will, in der Protestgeschichte Irans. Und das ist noch nicht so weitreichend, wie sich das viele, glaube ich, auch ethnische Minderheiten in Iran wünschen würden. Und es ist völlig unklar, wie zum Beispiel in einem neuen Iran politisch diese Ordnung gestaltet werden würde, könnte, die ausreichend tatsächlich die Bedürfnisse und die Rechte ethnischer Minderheiten berücksichtigt. Da gibt es zum Beispiel eine zentrale Frage, sollte es ein dezentral organisierter föderaler Staat sein oder braucht es ein zentralistisches System? Das sind aber jetzt schon sehr weitgreifende, spezifische Fragen, die alle noch zu klären wären in der Zukunft. Was wir jetzt sehen, und das ist für sich genommen schon ein großer Fortschritt, ist, wir sehen Anfänge einer ethnienübergreifenden, schichtübergreifenden und andere gesellschaftliche Gruppen übergreifenden Solidarität. Das heißt, es gibt eine erste Grundlage dafür, gemeinsam zu handeln und sich zunächst einmal auf das gemeinsame Ziel zu konzentrieren, nämlich Umsturz dieses Systems. Andere Fragen und andere Herausforderungen werden sich sicherlich später auch stellen. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht, wo wir jetzt im Vorfeld schon über ethnische Grenzen hinweg tatsächlich eine gemeinsame Programmatik sehen würden, oder eine gemeinsame quasi Herangehensweise mit Blick darauf, wie eine demokratische Transition in diesem Land in Zukunft aussehen könnte.
Zum Abschluss zwei Fragen, die unmöglich innerhalb von 3 Minuten beantwortet werden können, aber müssen, weil wir nicht mehr Zeit miteinander haben. Die erste Frage ist, welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang, in dieser Situation die Trump-Regierung, die natürlich massiv eingewirkt hat durch verschiedene Solidaritätsbekundungen zur Protestbewegung, Drohungen gegen das Regime, aber nicht wirklich eingegriffen hat bisher, soweit ich sehe. Und die zweite Frage, welche Rolle spielt die Europäische Union? Frau Mittelhammer.
In der Tat zwei sehr große Fragen. Vielleicht angefangen eben mit der Frage der Trump-Regierung. Das ist sicherlich der Faktor, der überhaupt Einfluss ausüben kann auf die Situation im Land. Und das haben wir ja auch auf eine bestimmte Art und Weise gesehen in den letzten Tagen. Die Äußerungen von Trump haben zu einer gewissen Reorientierung des Regimes eben auch nach außen hin geführt, in der Frage von dem eigenen Verhalten. Die USA als solches sind sehr...
Die Hinrichtungen wurden erst einmal
richtig,
öffentlich zumindest in den Bekundungen Bekundungen wurden erstmal ad acta gelegt.
Richtig, genau. In ihren Bekundungen, man weiß nicht, wir wissen nicht, wie lange und wie es weitergeht, aber das ist in der Tat eben eine Reaktion gewesen. Und gleichzeitig ist es natürlich wahnsinnig unvorhersehbar, wie sich Trump als solches verhalten wird. Ich denke, das muss ich nicht weiter ausführen, warum. Wir hatten irgendwie die Unterstützung für die Protestierenden gehört. Dann gab es eben gestern Nacht sozusagen gestern ein Interview mit Trump, in dem er davon gesprochen hat, wenn das Regime ihn weiter provoziere, das Land dem Erdboden gleich zu machen und flächendeckend zu bombardieren, was nun sehr widersprüchliche Aussagen sind. Und viele Faktoren da sind schwer vorhersehbar. Gleichzeitig ist es so, dass darüber, wie die letzten Jahre der Diplomatie, aber auch der politischen Arbeit abgelaufen sind, die EU auf eine gewisse Art und Weise weitaus weniger Einflussmöglichkeiten hat, Dinge und Maßnahmen jetzt zu ergreifen, beispielsweise auch, um diese Komponente noch mit einzubringen, die Faktoren wie Zivilgesellschaftsförderung, Demokratieförderung, Förderung eben derjenigen AkteurInnen, die zivilgesellschaftliche, menschenrechtliche, internetfreiheitspolitische Arbeit vor Ort leisten, aber eben auch politische Organisationsarbeit leisten. All diese AkteurInnen wurden sehr lange von den USA finanziert und gestärkt und gestützt und haben auch US-Politik informiert, anders als in der EU-Politik sehr lange Zeit der Fall war. Und genau darin müsste eben jetzt, um das eben auch noch zum Abschluss zu sagen, die Stärkung der Handlungsfähigkeit der iranischen Zivilgesellschaft, der iranischen Opposition müsste jetzt sehr viel mehr in den Mittelpunkt gestellt werden. Das ist keine neue Forderung, das ist keine neue Aussage, das ist keine neue Empfehlung. Das ist etwas, was wir spätestens seit Women Life Freedom, aber eben auch schon davor hinaus, immer wieder wiederholt diskutiert haben und wo es jetzt zu einem Handlungswechsel kommt, müsste, weil das tatsächlich Möglichkeiten sind, die auch der EU weitaus stärkere Handlungsoptionen an die Hand geben würden, als das, was wir gerade eben als politische Reaktion darauf tatsächlich sehen.
Frau Semirirat, in Bezug auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine sagen viele Menschen in Deutschland, das ist nicht unser Krieg. Ich möchte Sie gern fragen abschließend, was haben die Proteste in Iran mit uns in Deutschland und Europa zu tun und was erwarten Sie oder erhoffen Sie von Deutschland, von der Europäischen Union jetzt als Hilfe für die Opposition in Iran?
Ich denke, wenn wir eines gelernt haben, gerade in den letzten Jahren, dann ist es, dass wir uns in Europa nicht abschotten können von den großen Krisen dieser Welt und schon gar nicht von den Krisen in dieser Region. Wir reden hier von einem Staat von 92 Millionen Menschen. Wenn hier etwas Vehementes passiert, wenn hier tatsächlich größere sozusagen Krisen noch hinzukommen zu dem, was wir ohnehin schon sehen, dann hat das potenziell Auswirkungen auch auf die Stabilität von Nachbarstaaten. Es hat Auswirkungen auf möglicherweise Flüchtlingsbewegungen. Es hat Auswirkungen auf die Sicherheit in der Region und darüber hinaus dann auch auf unsere Sicherheit hier. Da ist noch gar nicht mit eingerechnet, dass die Islamische Republik ja auch sehr aktiv ist im Rahmen von Spionage und Cyberaktivitäten auf europäischem Boden, im Übrigen auch in Deutschland. Das heißt, wir können uns gar nicht abschotten von dem, was in Iran passiert. Und wir können uns nicht sozusagen davor verschließen, dass wir umgehen müssen mit dieser Islamischen Republik. Was ich mir wünsche, was ich mir hoffe, was ich für wichtig halte, ist, dass wir ganz unmittelbare Unterstützung leisten für die Menschen jetzt vor Ort. Es stehen Hinrichtungen an, sie werden folgen. Mag sein, dass jetzt einiges erstmal wieder aufgekündigt worden ist, aber es ist über die Justiz und über andere Teile der politischen Eliten sehr deutlich gemacht worden, dass man ganz rigoros auch im Nachgang gegen die Protestierenden vorgehen wird. Es werden noch mehr Menschen verhaftet werden. Wir müssen Unterstützung leisten, beispielsweise in Form von humanitären Visa, dass diese Visaerteilung wieder erleichtert wird. Sie ist erschwert worden gerade in den letzten Jahren. Das muss sich ändern. Wir müssen auch Unterstützung leisten, etwas langfristigerer Art, wenn es darum geht, die Kapazitäten dieser Gesellschaft zu stärken, gerade mit Blick auf die Internetzensur. Wir sehen, was uns bevorsteht, nämlich noch viel rigorosere Abschottung dieser iranischen Gesellschaft von der Außenwelt. Hier kann man unterstützen, indem man gerade zivilgesellschaftliche Akteure, digitale Aktivisten, Netzfreiheitskämpferinnen, die es gibt in Iran und außerhalb, die Ressourcen benötigen, um entsprechende Umgehungstools für die Internetzensur bereitstellen zu können, um sich mobilisieren zu können, um sich vernetzen zu können. Diese Akteure bitten seit Jahren darum, dass sie mehr Unterstützung brauchen, mehr Ressourcen brauchen, mehr Aufmerksamkeit brauchen. Da können wir ganz konkret etwas leisten, das die Widerstandsfähigkeit dieser Gesellschaft aufrechterhält, ihnen die technischen Mittel in die Hand gibt, tatsächlich diesen Widerstand aufrechtzuerhalten und gleichzeitig wir an der Seite stehen, die Aufmerksamkeit auf das, was vor Ort passiert, auf die Repressionen, auf das, was nun auf eine Welle von Menschen hier tatsächlich zukommen wird, im Blick zu behalten, international, in den verschiedenen Foren, auf VN-Ebene und darüber hinaus, Da gibt es also eine jede Menge, was man tatsächlich auch von deutscher Seite tun kann.
Azadeh Samiri-Rath und Barbara Mittelhammer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
1989 habe ich die friedliche Revolution in Magdeburg erlebt und staune bis heute darüber, dass ich keine Angst hatte, mitzudemonstrieren und auch sonst den Verteidigern des kaputten DDR-Systems zu widersprechen. Damals fielen keine Schüsse, ein riesiges Glück. Viele, viel zu viele Iranerinnen und Iraner bezahlen für ihren Freiheitskampf mit ihrem Leben. Umso mehr sollten wir hinschauen, was in dem großen Land passiert und uns mit dem iranischen Widerstand solidarisieren. Von außen wird keiner die oft zitierte Drecksarbeit in Iran machen. Aber Deutschland kann diejenigen, die dort in Würde leben wollen, stärker unterstützen. Ich bin Natascha Freundl. Das war der zweite Gedanke. Auch in der ARD-Audiothek und fast überall dort, wo es Podcasts gibt. Schreiben Sie uns gern direkt an derzweitegedanke@radio3.de. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.